Epale Insights. Ein Weiterbildungsthema, 5 Folgen, verschiedene Perspektiven. Von und mit Bildungsfrau Sabine Bertram. Staffel 6. Erwachsenenbildung im Umbruch, Zukunft gestalten zwischen Wandel und Stabilität. Vieles ist aktuell im Wandel, gesellschaftlich, technologisch, strukturell. Strategische Planung ist nur noch auf Sicht möglich, die großen Entwicklungslinien erscheinen viel zu unscharf, unvorhersehbare Ereignisse und durchrüttelnde Krisen häufen sich. Dies betrifft natürlich auch die Erwachsenenbildung, und zwar auf vielen verschiedenen Ebenen. Doch was macht diese Entwicklung mit den Einrichtungen, die Bildungsangebote planen? Mit den Menschen, die in der Erwachsenenbildung arbeiten? Mit der Interessensvertretung, die versucht, an der Gestaltung der Rahmenbedingungen mitzuwirken? In dieser 6. Podcast-Staffel von Epale Insights erkunden wir, wie es aktuell um die Erwachsenenbildung steht, wohin die Reise gehen kann und wohin sie idealerweise gehen sollte. Folge 4. Gesellschaftliche Rolle und Sichtbarkeit. Was in dieser Podcast-Staffel schon deutlich wurde und was auch alle Menschen, die in der Erwachsenenbildung tätig sind, aus eigener Erfahrung wissen, die große Heterogenität in diesem Bildungsbereich macht es an vielen Stellen nicht immer einfach. Natürlich sind so Spezialisierungen und individuelle Angebote für unterschiedlichste Nischen möglich. Doch konzertierte Aktionen für bessere Rahmenbedingungen werden dadurch eher behindert. Bert Butz, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für Berufsbildung, bringt es folgendermaßen auf den Punkt.
Wenn man mit jemandem spricht, wird man von jedem hören, ja, sie spielt die größte und wichtigste Rolle. Und fast jedes Problem wird offenkundig mit Bildungsfragen gelöst. Der Frage, ob man deshalb Geld rein investiert, ist eine ganz andere Frage.
Bei Investitionen stellt sich ja immer die Frage der Rendite. Also welchen Ertrag erhält man aus dem Geld, welches man für eine Sache einsetzt? Und da hat er auch direkt eine Idee, was für die Erwachsenen und Weiterbildung hinderlich sein könnte.
Man muss natürlich realistisch sehen, wenn jetzt plötzlich 100 Milliarden in die Bundeswehr gesteckt werden müssen oder 500 Milliarden in eine zerfallene Infrastruktur, dann ist das Geld, das irgendwo fehlt. Und wenn es zu einem weniger kommt, dann muss man auch klipp und klar sagen können, wo wird man denn kürzen, wenn man in der Weiterbildung mehr investieren will. Und da hat die Weiterbildung bisher noch nicht die besten Argumente, überzeugend darzulegen, dass sie der Schlüssel dafür ist, dass da auch wirklich so viel zurückfließt, dass das Geld irgendwann wieder da ist. Und da gibt es natürlich Bedürfnisse, die sehr direkt spürbar sind im Sozialbereich. Es gibt Bedürfnisse in der Wirtschaft, die angesichts der steigenden Kosten für die Rohstoffe Probleme hat, damit zurande zu kommen in Energieversorgung, die erstmal nicht dichter sind. Und Politik entscheidet in der Regel erstmal nach den dichteren Problemen. Das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem, während Weiterbildung immer eine perspektivische Lösung ist.
Nela Riel, Abgeordnete im EU-Parlament und Sprecherin im Ausschuss für Kultur und Bildung, ergänzt diese Ansicht um folgenden Aspekt.
Wir sind nicht die Besten darin, die Lust am Lernen tatsächlich lebenslang aufrechtzuerhalten. Da müssten wir schon im Schulsystem anders werden, aber natürlich dann eben auch später. Und was ich manchmal merke, ist, dass da so eine gewisse, wie soll ich sagen, fast Angst herrscht, gerade wenn es darum geht, eben neuen Herausforderungen zu begegnen. Da würde ich sagen, dass wir als Deutschland speziell auch da sehr viel ja fast verschlafen haben, auch Weiterbildung, Berufsbildung, Erwachsenenbildung als etwas zu sehen, was unsere Gesellschaft insofern auch vorantreibt, eine gewisse Neugierde zu wecken.
Und auch die politische Fokussierung auf die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit sorgt für eine starke Einengung im Diskurs.
Jeder Mensch, Deutschland muss zur Schule gehen, das ist einfach nett, das hinterfragen wir nicht. Dann macht man gegebenenfalls eine Ausbildung oder ein Studium und danach ist man so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Und das verlieren wir als PolitikerInnen, als Gesellschaft aber auch aus dem Blick. Ich glaube, wir haben bisher da nicht so den Fokus drauf gelegt, weil wir, und das gilt insbesondere für Deutschland, würde ich sagen, doch sehr verschlafen haben, jetzt dieser großen Veränderung, die da jetzt kommt, wenn ich an Digitales zum Beispiel denke, dass das was ist, was wir, dem wir nicht nur in Schule begegnen müssen, sondern das ist ja etwas, das wirklich alle Menschen betrifft. Von, ich würde fast sagen, fängt im Grundschulalter schon an, die entsprechenden Kompetenzen zu erwerben. Aber ich würde auch sagen, zum Beispiel RentnerInnen dürfen hier nicht aus dem Blick verlieren. Und die wurden bisher sehr alleine gelassen. Also das, was ein gesamtgesellschaftliches Thema ist, mit dem wir uns befassen müssen, alle Menschen mitzunehmen und auch zu qualifizieren und da gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, das war einfach nicht so auf unserem Radar, glaube ich.
Dies beobachtet auch Bernd Kepplinger. Als Professor für Weiterbildung an der Justus-Liebig-Universität Gießen beobachtet er Folgendes.
Also im öffentlichen Diskurs sicherlich, auf jeden Fall, also auch durchaus auch von Betrieben. Betrieben sind ja auch Unternehmen sehr stark, auch Finanziers von Weiterbildung. Da spielt natürlich Verwertbarkeit, schneller Einsatz auch im Unternehmen, schnelle Anwendung. Wir haben natürlich immer noch weiterhin so eine deutlich überwiegende, eher diese Anpassungsqualifizierung oder reaktiv. Also dann, wenn es brennt, dann muss schnell irgendwas gemacht werden. Während so eher so proaktives, perspektivisches Lernen häufig dann eher so hinten ansteht. Also insofern würde ich schon durchaus sagen, die Verwertbarkeit ist angestiegen. Wobei, wie so häufig, würde ich auch sagen, es gibt auch Gegenbewegungen. Ob das jetzt dieser Achtsamkeitsdiskurs ist, Entschleunigung, Work-Life-Balance. Das, was ja manchmal vielleicht auch ein gewisser Ausdruck ist, auch von, ich sag mal in Anführungszeichen, das böse Wort von Luxusproblem, dass wir halt auch die Zeit dafür haben, auch nochmal andere Perspektiven und dass es da auch Räume gibt und auch angefragt wird von Erwachsenenbildung, da auch Räume zur Verfügung zu stellen, wo es eben nicht um Verwertbarkeit geht. Oder wenn dann halt so eine Verwertbarkeit in dem Sinne, ich will mich optimieren, dass ich so quasi, ja, diese Resilienz aufbaue, dass ich die Achtsamkeit entwickle, dass ich mit meinem ansonsten so stressigen Alltag dann umgehen kann und den verwerten. Also es ist ja auch so manchmal so eine indirekte Verwertbarkeit.
Diese Ausrichtung zeigt sich auch in der nationalen Weiterbildungsstrategie, die 2019 ins Leben gerufen worden ist, mit dem Ziel, eine Plattform für Kooperation und Koordination in der deutschen Weiterbildungspolitik zu etablieren und dabei vor allem die berufsbezogene Weiterbildung in den Blick nimmt. Bert Butz war von Anfang an dabei und begleitet die Plattform als Vertreter des Bundesinstituts für Berufsbildung.
Sie wurde 2019 aufgesetzt mit zunächst 10 Handlungsfeldern und 4 sogenannten Themenlaboren, wo dann vor allen Dingen erstmal geguckt wurde, wo müssen wir aktiv werden. Sie ist zusammengesetzt worden aus 17 Partnern, die sich orientieren an dem, was in der beruflichen Bildung üblicherweise das Sagen hat. Das heißt Bund und Länder, Arbeitgeber, Arbeitnehmerseite. Bund vertreten durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Bildungsministerium haben die Federführung. Dazu ist auch das Bundeswirtschaftsministerium dabei. Auf Länderseite sind angesprochen worden Kulturministerkonferenz, die Arbeits- und Sozialministerkonferenz und die Wirtschaftsministerkonferenz. Das zeigt schon, dass es Weiterbildung ein extrem weit und schwer zu koordinierendes Programm ist, dass immer diese ganzen Ministerien mit dabei sind. Auf Arbeitgeberseite sind der Bund BDA, ZDH, DIHK, Gesamtmetall und der Bundesverband der Arbeitgeberverband Chemie dabei. Auf der Arbeitnehmerseite fast schon entsprechende DGB, GEW, IG Metall, Verdi und die Chemiearbeiter-Gewerkschaft IGBCE. Diese koordinieren die gesamte NWS, die mittlerweile in die dritte Phase geht. Und jetzt sind wir gerade in so einer Konsolidierungsphase, weil schon auch so ein bisschen die Selbstkritik da ist. Was haben wir eigentlich erreicht? Wie können wir was erreichen mit den Ressourcen, die wir haben? Die Aufgabe der NWS ist wirklich, dieses Vielfalt an Weiterbildungen, die wir haben, etwas besser abzustimmen, bisschen zuzuspitzen, wo wirklich die entscheidenden Handlungsfelder zurzeit liegen, also priorisieren und dazu ein gemeinsames Handeln bei den besonderen Problemlagen zu kommen.
Und hier wird die Trennung, die im föderalen System in Deutschland begründet ist, noch einmal besonders deutlich. Allgemeine Erwachsenenbildung wird über die Ländergesetze gesteuert, sie ist folglich auf Bundesebene unterrepräsentiert. Hier spielen die berufliche Weiterbildung und entsprechende Maßnahmen und Förderprogramme die wesentlich größere Rolle. Diese Systematik macht es für die Lobbyarbeit nicht einfacher. Die Volkshochschulen als größter Weiterbildungsanbieter in Deutschland sind da mit ihrem Dachverband gut aufgestellt. Daneben gibt es 16 Landesverbände und auch jede Volkshochschule vor Ort ist gut beraten, sich in der Kommunalpolitik zu vernetzen. Da nun nicht alle Themen der beruflichen Weiterbildung für die Volkshochschulen relevant sind, verfolgt der Deutsche Volkshochschulverband folgende Strategie.
Dass eins unserer Schwerpunkte ist, ganz nah an Politik zu sein, ganz nah an Ministerien zu sein, um zu gucken, was sind die Themen, die für uns relevant sind.
Doch was genau bedeutet das? Dr. Bettina Waffner ist als Referentin im Grundsatzreferat des DVV tätig und beschreibt weiter.
Unser Grundsatzreferat wird tatsächlich auch derzeit ganz neu aufgebaut, ganz neu umstrukturiert. Bislang waren wir häufig an den klassischen Programmbereichen orientiert. Wir stellen uns jetzt so auf, dass wir stärker die Politik im Blick haben, dass diese Querschnittsthemen etwas anderes erforderlich machen. und die Nähe zur Politik wichtig ist, also um auch die Zukunftsfähigkeit von Volkshochschule zu gewährleisten und Zukunftsthemen und Trends zu identifizieren. Ich möchte mal noch ein Beispiel sagen, inhaltlich. Es gibt die Resilienzstrategie der Bundesregierung. Es gibt eine Einsamkeitsstrategie der Bundesregierung. Und auf diese strategischen Felder auch reagieren zu können, kann man das nicht mit einzelnen Programmbereichen machen, sondern guckt, was bedeutet das im Volkshochschulkontext und was können Volkshochschule dazu leisten, um auch da einen Beitrag zu leisten.
Das heißt, dass sich in diesen Strategien durchaus Themen wiederfinden, die eigentlich der allgemeinen Erwachsenenbildung zuzuordnen sind. Diese Themen müssen dann halt gefunden werden und die politischen Akteure wiederum müssen die Volkshochschulen dann auch als verlässliche Partner für die Umsetzung wahrnehmen.
Wir müssen bekannt machen, was Volkshochschulen leisten können für den gesellschaftlichen Kontext. Wir bieten uns natürlich auch an als jemand, die quasi diese Vorhaben in die Praxis bringt.
Die Neuausrichtung des Grundsatzreferats des DVV hat auch eine ganz konkrete Konsequenz. Seit kurzem gibt es neben der Geschäftsstelle in Bonn auch ein Büro im Regierungsviertel im Herzen von Berlin. Dort wird zurzeit ein Showroom eingerichtet, in dem Volkshochschularbeit praktisch erfahrbar wird. Die Bildung kommt zu den Menschen. Dieses Motto der Volkshochschulen wird nun auch auf der Ebene des Bundesverbands mit Leben gefüllt. Als Landeseinrichtung der Erwachsenenbildung in Thüringen steht die ländliche Erwachsenenbildung vor ähnlichen Herausforderungen, wie die pädagogische Geschäftsführerin Beatrice Bojara-Schachzabel beschreibt.
Wo wir noch ein bisschen jetzt am Arbeiten sind, ist eben auch der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Da passiert halt noch viel in Papierform, weil es auch hier so ist, das sind ja Sachen, da muss man sich beschäftigen. Ne? Welche Kanäle benutze ich? Wie bereite ich es schön auf?
Und dabei gilt es für die Sichtbarkeit, verschiedene Ebenen zu bespielen. Da sind zum einen die politischen Akteure.
Natürlich ist es schon so, dass man mit politischen Vertretern reden muss. Und das auch auf sehr diplomatische Art und Weise, indem man die Bedarfe darstellt, indem man klar macht, ihr möchtet, dass wir das für euch tun. Also müsst ihr uns auch unterstützen. Man muss auch da den Kontakt aufrechterhalten, das habe ich jetzt auch schon gemerkt, die immer wieder erinnern, wir sind hier. Einfach mal sagen, wir haben übrigens das und das gemacht, damit ihr wisst, was wir tun und welche Bedeutung wir auch haben für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dass ich jetzt doch tatsächlich so viel im politischen Raum unterwegs sein muss, hatte ich so nicht erwartet. Und muss auch feststellen, das ist noch so eine, wie nennt man das, Spielwiese, wo ich auch noch ein bisschen reinwachsen muss. Weil da gibt es interne Regeln, da gibt es, wie kommuniziert man, was sagt man nicht. Das ist immer noch so ein Bereich, der fällt mir noch ein bisschen schwer, weil ich eben eher die Person bin, die, ich eire nicht lange rum. Ich sage einfach, das ist mein Problem, das müssen wir lösen und jetzt müssen wir gucken, wie wir das gemeinschaftlich lösen. Wobei ich auch festgestellt habe, gerade auch was Ämter, Behörden angeht, aber auch politische Vertreter, wenn man denen ganz konkret was anbietet, also nicht rumeiert, dann geben die einem auch ganz konkret was zurück. Dann sagen die auch, dann setzen wir uns mal hin, dann gucken wir uns das mal an und dann kriegen wir hier auch was hin.
Zum anderen, so beschreibt es Beatrice Bojara-Schachzabel weiter, geht es aber auch darum, potenzielle Lernende zu erreichen und das insbesondere in strukturschwachen Regionen.
Wir können ja immer nur auf das schauen, was wir tatsächlich kennen. Ne? Also in den Städten ist das klar, da gibt es die Gruppen, da gibt es die größeren Einrichtungen, da sind die Bildungsangebote da und werden auch genutzt. Im ländlichen Raum muss ich sagen, da weiß ich gar nicht, ob die Angebote da sind oder nicht oder ob wir sie nur nicht kennen. Ich bin in Gesprächen gewesen mit Dörfern, die gesagt haben, wir würden gern, aber wir haben gar keinen Raum, wo die sich alle treffen können. Und deswegen treffen wir uns mal bei dem und mal bei dem und mal bei dem. Und somit wissen wir eigentlich gar nicht, wo alles allgemeine Erwachsenenbildung stattfindet, weil sie eben im Verborgenen stattfindet. Also im städtischen Raum, klar, da sind auch die Begegnungsorte da. Da sagen die Leute, ja, dann gehe ich raus, dann gehe ich ins Mehrgenerationenhaus, dann gehe ich da in das Zentrum und dort in das Zentrum. Aber im ländlichen Raum sind einfach auch die Begegnungsorte, die sterben dort einfach weg. Also gerade wenn irgendwo was wegbricht, was durchaus vorkommt, dann sagen wir, okay, jetzt haben wir hier eine Region, da ist irgendwie nicht mehr so viel, da müssen wir jetzt mal genauer hinschauen und dann müssen wir da mal gucken, ob es da vielleicht noch andere Gruppen und Initiativen gibt, die wieder Bildungsangebote umsetzen können.
Sichtbarkeit ist eine zentrale Aufgabe für alle Menschen, die in der Erwachsenen- und Weiterbildung tätig sind. Und da ist es egal, ob ein Kursangebot beworben wird, ob eine neue Räumlichkeit gefunden werden muss oder ob Fördergelder eingeworben und Projektpartnerschaften eingegangen werden sollen. Der Wert von Erwachsenen- und Weiterbildung, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, wird hier jedoch auch sehr unterschiedlich bemessen, wie Bernd Kepplinger beobachtet.
Wir haben damit durchaus mit einer großen Polarisierung zu tun. Das hat mir auch immer mal so in der betrieblichen Weiterbildung, der jemand da gearbeitet hat, auch gesagt. Das ist so, was zum Beispiel im Bereich Führungskräftetrainings passiert, das ist der Goldfischteich. Und da ist teilweise gar keine Frage, wie es mit den Ressourcen aussieht. Also da kann man auch mal eine Klausur auf Mallorca in einem schönen Hotel extra nur für die Führungsgruppe machen. Also da haben wir durchaus verschiedene Geschwindigkeiten und noch eine kleine Spitze. Also das, was dann manchmal so kritisiert wird beim Bildungsurlaub, der angebliche Töpferkurs in der Toskana, der ist dann gar kein Problem, wenn das dann in der betrieblichen Weiterbildung für die Führungskräfte ist. Da ist es dann sogar ein Incentive oder das Besondere, dass es eben jetzt nicht nur schnödes Lernen ist, Klassenraum, sondern halt alle Sinne einbindet und ganzheitlich ist.
Auf der anderen Seite sieht er folgende Entwicklung.
Ja, also da würde ich, glaube ich, uns alle durchaus auch an der Stelle dann doch auch Konsumentinnen und Konsumenten mal so kritisch fragen, was geben wir denn wirklich so für Erwachsenenbildung, Weiterbildung aus? Und sind wir nicht manchmal auch so ein bisschen verdorben, ich sag mal, von dieser Gratisstruktur, das ist doch alles kostenlos und jetzt so zunehmend auch, wo wir dann quasi immer mit unseren Daten, unseren Profilen bezahlen? Früher haben sich Menschen bei irgendwelchen Bevölkerungsbefragungen aufgeregt, dass sie da ihre Daten irgendwie hinsteuern. Heute schmeißen wir sie den irgendwelchen KI und sonstigen digitalen Unternehmen nur hinterher und sind dann nicht bereit, irgendwie, das habe ich auch schon durchaus auch erlebt, 20, 30 Euro für irgendeinen Kurs, eine Veranstaltung zu bezahlen. Also da ist mir es manchmal auch ein bisschen zu wohlfeil. Wir leben in der kapitalistischen Welt und aber anscheinend Bildung, Lernen, die soll dann möglichst kostenlos sein und die hat im ökonomischen Sinn anscheinend keinen Wert. Also ich finde, da kann man durchaus auch nochmal sich immer auch kritisch selbst fragen, wo unsere Präferenzen sind, wo geben wir unser Haushaltsbudget aus, wofür.
Erwachsenen- und Weiterbildung in all seiner Heterogenität ist ein Bildungsbereich voller Spannungsfelder. So viel steht am Ende dieser vierten Folge dieser Podcast-Staffel definitiv fest. Die Trennung zwischen beruflicher und allgemeiner Bildung, die verschiedenen Ebenen und Zuständigkeiten, die regionalen Unterschiede, die Spanne zwischen hochpreisigen und niedrigschwelligen Angeboten, um nur einige zu nennen. Doch wie sollte sich die Erwachsenen- und Weiterbildung entwickeln, um den knapp 70 Millionen erwachsenen Menschen in Deutschland auch weiterhin adäquate Angebote unterbreiten zu können? Dazu mehr in der fünften und letzten Folge dieser Podcast-Staffel. Dieser Podcast ist im Auftrag von EPALE entstanden und wurde gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Konzept und Umsetzung Sabine Bertram, Musik von musicfox.com.